zweistimmig aus dem Literaturviertel. Das sieht ein bisschen so aus wie der Bücherkeller für die Restexemplare, aber wir haben heute einen Gast hier, neues Setting. Mevi sitzt auch wieder da. Sie war eine Woche Musik machen. Ich war eine Woche, wie sie das für ein Ruri gehört, am Kanal. Und wir haben heute einen Gast, der schreibt Bücher und der schreibt sogar Bücher, die er geschrieben hat, nochmal neu. Das finde ich toll. Also, wir begrüßen hier im Literaturviertel Aladin El Mafalani. Das ist ein Soziologe aus dem Pott. Der ist wahnsinnig beseelt, habe ich den Eindruck, davon Leuten auch was zu erzählen. Also er hat eine eigene Talkshow-Reihe im Koenig-Haus in Dortmund, kann ich sehr empfehlen, im Moment nur online. Sein gerade aktuelles Buch heißt Kamera, Mythos Bildung, und darüber wollen wir reden, auch wenn es kein Thema für die Kommunalwahl ist, insofern als die Schulen zwar ausgestattet werden von den Kommunen, aber der Lehrplan von anderen bestimmt wird. Mevise, du bist heute die Expertin. Ich bin lange raus und was immer dich bedrückt und was immer du denkst,
ich werde buzzern.
Du musst dich buzzern, du bist uns so nah in diesem neuen Setting. Dann sagst du, hey Jungs, hallo. Also, Mythos Bildung, das zweite große bekannte Buch nach dem Integrationsparadox, und ich habe es gerade angedeutet, das wird jetzt demnächst neu geschrieben, finde ich irre, ja, weil das machen Forscher nicht so gerne, weil das sieht dann immer so aus, als würde man die eigenen Thesen widerrufen. Oder?
Ist es aber nicht. Also sie wird ein bisschen geschärft und ein bisschen aktualisiert. Mhm. Und insgesamt wird der Text sehr erweitert. Ja. Und ansonsten, die Grundthese bleibt. Ich meine, Titel und Untertitel sagen schon viel.
Aber sagt das was aus über die Zeit? Also wenn wir jetzt beim Thema Bildung sind, man hatte früher so Kanon, also da stand dann irgendwie Leibniz lesen, Kant lesen, Goethe lesen und irgendwas Modernes, Wolfgang Borchert. Und das bleibt so, deshalb kann man die Bücher von 1950 auch 1975 noch benutzen. Ist das anders im Thema Bildung?
Es kommt darauf an, wie man sich der Sache nähert. Also man kann sagen, was soll ein Kind lernen und was soll gelesen worden sein.
Ja.
Man kann aber auch andersrum überlegen, und das ist jetzt viel stärker als früher, was müssen Kinder können.
Ja.
Und was sie können müssen, das hat sich verändert. Und gleichzeitig hat sich auch verändert, wie wir insgesamt uns anschauen, was eigentlich im Bildungssystem für ein Ergebnis rauskommt. Und das ist etwas, was die Sache deutlich spannender macht als früher.
Also sind zwei Sachen. Das eine ist, in dem Buch sagst du ja, erstmal müssen wir darüber reden, was Bildung überhaupt ist. Da gibt es verschiedene Ansätze. Interessiert dich das?
Natürlich,
was Bildung ist
mich
oder
das
oder
vor allem während Corona. So. Hm? Ja, vor allem während Corona, da gab es ja mega viele Diskussionen, ob also inwieweit das halt mit Digitalisierung und so funktioniert,
ja,
welche davon betroffen sind und welche halt da ausgeschlossen werden und so weiter. Oder an sich halt soziale Milieus, die dann halt irgendwie anders bewertet werden als andere Menschen, obwohl man halt genau sich genau auf dieselbe Art und Weise anstrengt. Da wäre meine Frage tatsächlich gewesen, redet man dann nur über Schüler oder redet man auch mit Schüler, die also betroffen sind? Und holt man sich da Erfahrungen, die halt an der Front sozusagen geschehen?
Also bildungspolitisch meinst du es wahrscheinlich. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Bildungspolitisch muss man ja sogar sagen, leiden Lehrkräfte und Schulen darunter, dass mit ihnen nicht gesprochen wird,
ja.
sondern Ministerien Dinge entscheiden, nämlich das, was sie entscheiden können. Und du hast es ja gesagt, das Gebäude und das Nicht-Lehrpersonal einer Schule ist überwiegend in, ja, Zuständigkeit der Kommunen oder auch der Kreise. Und dann gibt es Dinge, die auch vom Bund finanziert werden, auch so Dinge wie Schulsozialarbeit, so Projektstellen und dementsprechend und die Lehrkräfte halt über das Land. Und das ist sehr, sehr komplex, wie das am Ende, wer welche Kompetenzen hat und ob dann mit jemandem gesprochen wird, hängt dann sehr davon ab, ob die jeweils höhere Ebene, verantwortliche Ebene, das tut oder nicht tut. Und tendenziell tun die das nicht so.
Es war tatsächlich
regelmäßig. Ich wollte dich was fragen.
Erzähl.
Also, was für dich dann halt Bildung ist, willst du was lernen? Willst du wissen, wie die Hauptstadt von Äthiopien heißt und wie viele Einwohner die Schweiz hat? Oder willst du das Gefühl haben, dass du später klarkommst? Worum geht es dir bei Bildung?
Ich glaube beides tatsächlich. Also, ich habe letztens noch darüber nachgedacht und ich habe festgestellt, dass wirklich mein Lebensstil sozusagen Wissen ist. Dass ich einfach drauf aus sein möchte, einfach so viel Wissen zu haben wie möglich. Man sagt ja auch, Wissen ist Macht so. Und auch die Hauptstadt Äthiopiens, wenn ich mal hinreisen sollte, sollte ich wissen, was die Hauptstadt ist.
Ja, mit dem Handy, ne? So, also.
Ja, ich bin ja tatsächlich bis heute sozusagen fast ohne Handy aufgewachsen.
Oh.
Ja. Deshalb finde ich, dass man wirklich flexibel, also das, was im Kopf ist, bleibt im Kopf, kommt nicht so leicht raus, außer man ist krank.
Ja.
Aber
Ich finde, er hat in seinem Buch viele sehr kompakte, sehr, sehr, sehr kluge Sachen. Deshalb bin ich da auch gescheitert, das auf die Schnelle mal eben zu lesen. Das eine, was er sagt, ist, das Bildungssystem ist durchlässiger geworden in diesem Land, aber ist ungerecht geblieben oder ungerechter geworden. Kannst du das mal erläutern, bitte?
Ja, das ist, und zwar, das
weil
ist beides.
Weil das ist komisch, ne? Du denkst, hey, ist.
Und es ist beides sehr präzise eigentlich. Mhm. Das kann man wirklich so, so deutlich sagen. Also einmal durchlässiger in der Hinsicht, man nennt es Bildungsexpansion, dass wir heute sehen, dass es Gymnasium, die am häufigsten besuchte Schulform ist, ja, die größte, ja, geworden ist und die Hauptschule die kleinste. Ja. Das heißt, das hat sich gedreht. Als ich noch in die Schule ging, in den 90ern, war es gerade so, dass es ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Hauptschule, Realschule, Gymnasium war.
Ich habe halt noch elitäre Bildung durch mein Nein.
Warst du denn auf dem Gymnasium?
Ich war auf dem Gymnasium. Ich war auf dem Gymnasium auf der Stadt, wo es am einfachsten war.
Ja, also da gab es eine enorme Ausweitung von Bildungschancen. Das Problem ist, dass dadurch sich die Ungleichheit nicht unbedingt reduziert hat.
Das muss man jetzt verstehen können. Warum?
Ja, zum einen, weil, stell dir das so vor, es war jetzt nicht so, dass benachteiligte Kinder jetzt alle aufs Gymnasium gehen können, sondern im Prinzip haben sich für alle die Chancen verbessert, ja, aufs Gymnasium zu kommen. Ja. Und wenn sich für alle die Chancen verbessern, das kann man vergleichen mit, du erhöhst verdoppelst mein Einkommen und du verdoppelst das Einkommen meiner Mitarbeiterinnen.
Dann ist der Abstand größer geworden.
Dann verdoppelt sich der Abstand. Die Differenz verdoppelt
Mathe,
sich,
ne,
auch.
Das, sofort verstanden.
Das,
ja,
das wird Bildungsparadoxon, ja, genannt. Das ist aber verrückt. Das kann man eigentlich nur Paradoxon nennen, wenn man einfache Mathematik verrückt findet. Mhm. Das ist also total normal, dass das passiert. Aber so normal wiederum offenbar nicht. Ich kann mich noch an richtig witzige Diskussionen zwischen Guido Westerwelle und Gregor Gysi erinnern, wo Westerwelle typisch liberal gesagt hat, die Chancen in unserem Land verbessern sich und wir sind Chancengesellschaft und so weiter. Gregor Gysi gesagt, die Schere geht aber auseinander. Und das Witzige war, permanent haben die sich missverstanden, weil beide haben recht. Die Schere geht auseinander, weil sich für alle die Situation verbessert. Und jetzt kommt der entscheidende, ja, Punkt. Was passiert jetzt in diesem Zustand, wo immer mehr aufs Gymnasium gehen und für alle sich die Chancen für höhere Bildung erhöht haben, bei denen, die unten bleiben?
Ja.
Für die hat sich die Situation verschlechtert. Mhm. Also die Ungleichheit ist, die Schere ist nicht zusammengegangen, ja, und die Verschärfung von Ungleichheit ist ein Resultat.
Ich stimme, du hast gesagt, auf einmal ist das Versagen individuell. Früher könnte man sagen, ich bin Arbeiterkind, ich darf nicht aufs Gymnasium. Wir können kein Latein, wir machen kein Latein, außerdem muss man Schulgeld bezahlen. Das ist individuell. Mir ist das aufgefallen im Jahr 2002, als dieser Robert Steinhäuser, heißt er glaube ich, in Erfurt, der im Gymnasium um sich geschossen hat, seine Mitschüler erschossen hat, dieser Amoklauf, weil das war so ein Verlierer. Dem hat man gesagt, irgendwie, der hatte die 10. Klasse noch geschafft, ist in der 11. gescheitert, hat dann aber den Abschluss für die 10. nicht anerkannt bekommen. Der hatte gar nichts, da stand nichts da. Also, dass er psychisch krank war, sei mal dahingestellt. Ich fand das so sinnbildlich dafür. Man sagt irgendwelchen Kindern, du bist ein Idiot. Also, alle können es, ne? Und das wird ja umso schlimmer, wenn angeblich alle das können, dann musst du ja das Problem haben, oder?
Das ist wirklich ein Problem bei dieser Expansion, dass einmal es weiterhin Menschen geben wird, die jetzt nicht höhere Bildungsabschlüsse haben, aufgrund welcher Situation auch immer, kann ja auch ein bestimmtes Schicksal sein.
Ja, da ist auch was zu tun.
Aber das passiert, und zwar in fast allen westlichen Gesellschaften, gleichzeitig mit einer Verschiebung der Verantwortung.
Ja.
Nämlich, dass jetzt sozusagen die wenigeren, die einen niedrigen Bildungsabschluss haben, selbst dafür verantwortlich gemacht wird. Es wird sozusagen dargestellt als persönliches Scheitern.
Ja.
Und vorher war es einfach ein kollektives Schicksal.
Ja. Aber dann frage ich da gleich nach. Also ich bin so aufgewachsen, meine Oma, noch klassische Frau aus der Kolonie, irgendwo in Datteln, also in Datteln bei ihm um die Ecke. Und der war unglaublich klar, wir müssen unser Schicksal in die Hand nehmen, auch kollektiv als Arbeiterklasse, und müssen diesem Scheiß entkommen. Ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder noch in die Zeche müssen. Um Gottes Willen. Aufstieg durch Bildung, das war so klar. Die war in der Büchergilde Gutenberg, das ist so ein Zusammenschluss, wo die Arbeiter billiger Bücher kaufen konnten. Die hat mich in die Bücherei geschleppt, da war ich noch nicht in der Schule, deshalb konnte ich lesen, bevor ich in die Schule kam. Und das war das Hauptziel, das war die der Antrieb von solchen Leuten, glaube ich. Das war kollektiv oder verbreitet. Und das ist nicht mehr da?
Genau in der Zeit, von der du gerade gesprochen hast, hat es das Bildungssystem auch relativ einfach. Wenn aus dem Milieu selbst herauskam, du musst aufsteigen durch Bildung.
Ja.
Was wir heute haben, und das ist eine Entwicklung, die ist wirklich relativ, also ein paar Jahrzehnte alt, aber die hat sich jetzt wirklich so richtig manifestiert, dass wir gerade in der Unterklasse Milieus haben, die aufgegeben haben, die sozusagen resigniert haben. Und jetzt wachsen praktisch Kinder auf in der Unterklasse, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, wo die Erwachsenen keine Hoffnung mehr in die Zukunft haben, wo die Erwachsenen keine Vorbildfunktion in dem Sinne mehr erfüllen können. Und das ist etwas Neues. Oder
es wird ja den Kindern mitgegeben, also dass sie keine Vorbildfunktion
ja,
haben.
Ja, unterscheidet da. Pass mal auf. Also ich habe es gelesen, das unterscheidet zwischen urdeutschen Kindern und Migrantenkindern, wo du sagst, die Migrantenkinder sind in einer anderen Situation als diese Müller und Meier.
Das ist eben das Spannende. Diese ganzen positiven Entwicklungen führen in bestimmten Bevölkerungsgruppen zur Resignation. Das sind,
eher Menschen
ohne Migrationshintergrund.
Das sind hier Hartz IV, Fernsehen, RTL 2, tschüss.
So würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber meinst du das, was ich meine.
Ich hoffe es.
Und das Spannende ist jetzt, gerade in migrantisch geprägten Milieus passiert das nicht. Ja. Denn Resignation hat ja auch viel damit zu tun, dass solidarische Strukturen verloren gehen. Und die sind verloren gegangen, gerade weil die Teilhabechancen insgesamt ausgeweitet sind. So, vielleicht können wir gleich drüber reden. Nur bei Migranten ist ganz typisch, dass Resignieren keine Alternative ist. Man ist ja nicht migriert, um dann in einer anderen Heimat zu resignieren. Und deswegen ist der häufigere Fall in migrantischen Milieus, dass sich parallelgesellschaftliche solidarische Strukturen entwickeln und nicht resignative. Mhm. Nur parallelgesellschaftliche Strukturen sind jetzt auch nicht das, was in unserer Gesellschaft als besonders sympathisch angesehen wird. Aber es ist eine Reaktion auf genau das gleiche Grundproblem, dass die einen zum Resignieren, sozusagen apathischen Gestaltungspessimismus führt.
Das ist mir zu schnell. Das finde ich eine total tolle These oder Erkenntnis zu sagen, die wir immer so als Mehrheitsgesellschaft, als die Menschen, die schon am Tisch sitzen, verächtlich behandeln und doof angucken, diese Menschen, die jetzt gerade frisch aus Syrien oder sonst so herkommen, die haben wahnsinnig viel auf sich genommen und die haben das nicht auf sich genommen, um ihre Situation zu verschlechtern. Sondern, also allein die Tatsache, dass ich mich hier nach Deutschland bewege, mit welchem Aufwand auch immer, ist doch ein Zeichen dafür, dass ich etwas verbessern will. Also eine hohe Motivation.
Das ist der motivierteste Typus Mensch, den man sich vorstellen
kann. Ja, aber dann fehlt mir... Und dann kommen wir in diese Übergabesituation. Da hast du das auch beschrieben, Elterngespräche, die nicht funktionieren. Also wenn die alte Institution, Schule, wie auch immer sie sich offenbart, Klassenlehrer, Direktor oder was auch immer, auf einmal Eltern gegenübertritt, da funktioniert das nicht. Und meine These oder meine Aussage ist, ich kenne eure Geschichte nicht, ich weiß, du kommst aus dem Akademikerhaushalt, bei dir weiß ich das gar nicht, aber da wird immer so pauschal wahrgenommen. Ach ja, die Türken, die Moslems, die was weiß ich, wie sie alle heißen. Beispiel aus meiner Familie, ich habe eine Tochter, die ist biologisch rein türkisch, hat auch einen türkischen Namen. Die wollte man dann in eine Deutschförderklasse stecken, damit die Ergebnisse gut sind. Die hat nicht interessiert, dass ihre Mutter mit 16 schon Tolstoi gelesen hat und dass ich Germanistik studiert. Hat kein Mensch interessiert. Und warum läuft das falsch und wie kann man das verbessern?
Du beschreibst im Prinzip eine Hauptursache dafür, dass ich Bildungsforschung überhaupt erst gemacht habe. Weil ich habe eigentlich Wirtschaftswissenschaft und besonders Volkswirtschaftslehre studiert, auch übrigens abgeschlossen.
Ja.
Genau in der Zeit war ich mitten im Studium, wo die erste PISA-Studie rauskam. Und auf einmal diskutieren alle darüber, was jetzt migrationsspezifisch sein soll. Mhm. Und da ist nämlich viel durcheinander gegangen, migrationsspezifisch und eben klassenspezifisch, ging total durcheinander. Ja. Denn alles, was migrationsspezifisch angeblich sein soll, habe ich nicht erlebt, wo ich es doch hätte erleben müssen. Und das hat mich so ein bisschen motiviert zu sagen, ich muss gehe doch lieber stärker nicht in monetäre Ökonomik oder so, sondern
aber hast du diese Missverständnisse erlebt? Also bei meiner Tochter war das so, vierte Klasse, da kam der Schulleiter und sagte, ihre Tochter geht auf die Realschule. Ich sage, warum? Mein Nachbar, das sind auch Türken, da sind die Mädchen auch auf der Realschule. So, und ich so, bitte? Hast du das erlebt oder hat man bei dir, den Namen kennen wir in dieser Stadt? Oder?
Nee, ich habe erlebt, dass ich keine Gymnasialempfehlung bekommen habe, weil ich tatsächlich doch deutliche Probleme hatte mit Rechtschreibung und überhaupt deutscher Sprache. Okay. Aber ich habe auch erlebt, dass ich aufs Gymnasium gekommen bin, weil mein Vater gesagt hat, du kommst aufs Gymnasium, ist völlig wurscht, was die Grundschullehrerin sagt. Und das ist total typisch. Wir haben nämlich nicht das Problem, dass zum Beispiel, nehmen wir mal das typische Vorurteil, dass wenn wir zu vielen Benachteiligten helfen, würde das Niveau am Gymnasium runtergehen. Mhm. Das ist nicht so. Am Gymnasium sind haufenweise Leute, die keine Gymnasialempfehlungen hatten, aber die Eltern
Ja, klar.
Ne? Ja. Papa Anwalt, Mama Ärztin. Es steht fest, dass das Kind aufs Gymnasium geht. Ist völlig wurscht, was die Grundschullehrkraft sagt. Und genau das passiert auch, empirisch belegbar. Ja. Und dementsprechend ist es viel wahrscheinlicher, dass von denen zu viele, also von privilegierten Kindern zu viele auf dem Gymnasium sind. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Benachteiligte Familien weichen von der Empfehlung der Grundschule ab nach unten. Das heißt, Kinder aus benachteiligten Familien kriegen eine Gymnasialempfehlung und die Eltern, nicht immer, aber relativ häufig im Vergleich zu anderen Gruppen, trauen sie sich das nicht zu. Denken sich, es ist ja toll, dass mein Kind eine Gymnasialempfehlung bekommen hat, aber schicken wir es mal auf die Realschule oder auf die Gesamtschule oder auf die Hauptschule. Hauptschule kommt seltener vor, aber das heißt, man traut sich das nicht zu.
Ist das also vermutest du, dass das eine eigene Entscheidung der Eltern ist, ohne halt jegliche Kommunikation zwischen Eltern und Kind? Oder glaubst du, dass das Kind sich das auch nicht zutraut und dann sich auch irgendwie rückzieht?
Also dazu gibt es unterschiedliche Forschung. Es gibt schon so Interaktionen. Aber am Ende muss man sagen, sind die Vorbehalte oder die Ängste der Eltern größer als die der Kinder. Mhm. Also Kinder würden ihren Freundinnen und Freunden folgen, die ja auch zum Teil aufs Gymnasium dann gehen. Und Eltern denken über vieles nach. Zum Beispiel, wie sind die anderen Eltern? Die sind super privilegiert und so weiter. Das sind Schamgefühle. Ja. Wie ist das mit den Lehrkräften? Dann kommt Latein, Französisch, was auch immer für eine weitere Fremdsprache im Spiel, von der man überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Und. Das spielt echt eine offenbar so krasse Rolle, dass man das in allen Bundesländern feststellen kann. Auch in Bayern, wo es angeblich verbindliche Übergangsempfehlungen gibt. Es sind keine verbindlichen. Nach unten kann man immer abweichen und das machen tendenziell benachteiligte Familien.
Aber dann sage ich dir mal, bei dieser Ungleichheit, ich stimme zu und denke mir dann aber zwei Sachen. Erstens, reden wir mal über die PISA-Studie. Was will die? Was hat die für Maßstäbe? Ich habe die nie gemocht. Weil ich komme von der klassischen Bildung, edel sei der Mensch oder was weiß ich, und kümmere sich um Tiere, Mitmenschen und den Glauben oder sonst irgendwas. Und dann kommt diese PISA-Studie und fragt knallhart ab nach Fertigkeiten und Fähigkeiten, die nachher, so scheint es mir, verwertbar sind. Und das ist für mich keine Bildung. Deshalb finde ich diese PISA-Studie lächerlich. Also so. Jetzt haben wir 20 Jahre PISA-Studie. Die Leute, die die erste PISA-Studie als Schülerinnen und Schüler erlebt haben, sind mittlerweile im mittleren Management. Hat sich da was verändert? Hat die was bewirkt, die PISA-Studie? Ist die Bildung schlechter geworden? Setzt man Effizienz? Ja, es gibt Bachelor, also es gibt 12 Jahre. Ja. Die Kinder wurden mit 5 Jahren in die Schule gejagt. Ich dachte, ihr seid alle irre.
Du hast schon ein paar Sachen aufgezählt. Die PISA-Studie hat total viel bewirkt. Manches davon war sinnvoll oder kann als positiv bewertet werden. Anderes hat wirklich Probleme, weitere Probleme erzeugt oder alte verschärft. Aber dieser Bildungsbegriff, der dort stark gemacht wird, kommt mir bei dir zu schlecht weg.
Ja gut, das ist ja, bin halt so alt.
Ja, du hast vollkommen recht. Durch PISA wird ein Bildungsbegriff stark, der international schon immer stärker war, also ein bisschen aus den USA und Großbritannien geprägt, ja. Der was zu tun hat mit der gesellschaftlichen Verwertbarkeit von Fähigkeiten. Genau. Den Bildungsbegriff, den du meinst, der klassischerweise in Deutschland stark war, so Humboldtsche, ne, humanistische Bildung.
Auch mal studieren, bis nicht mehr geht.
Da steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Die Persönlichkeitsbildung und. Und mein Problem ist, dass beide Bildungsbegriffe irgendwie sinnvoll sind, aber beide sind blind für Ungleichheit. Beide tun so, als könnte jeder Mensch sein Selbstbild und sein Weltbild beliebig durch Bildung erweitern oder seine Kompetenzen erweitern. Und deswegen würde ich sagen, wir brauchen beide, aber wir brauchen auch eine Verbindung, weil das eine nur aufs Individuum bezogen und das andere nur auf die Gesellschaft bezogen reicht nicht. Und das ist der Grund, warum ich dann mit Pierre Bourdieu um die Ecke komme.
Ich habe heute noch gar nicht gesagt.
Ach, wunderbar.
Nämlich, wie sehe die Verbindung aus, die du dir dann da vorstellen könntest?
Ja, dass man beides erstmal als sinnvoll ansieht und dann aber auch erkennt, dass die allgemeinen Lebensbedingungen von Menschen, Lebenswelt, Sozialisationsbedingungen, dafür gibt es verschiedene Begriffe, die man nutzen kann, dass die in echt krasser Weise die Möglichkeiten von Menschen, von kleinen Kindern einschränken oder erweitern können. Und die haben, das ist eben die Pointe daran, gar nicht so viel mit dem zu tun, was in der Schule passiert. Zumindest was in der Schule passiert, wie sie heute ist. Also, ob man Musikinstrument lernt oder nicht, ob man überhaupt Förderangebote hat, ein anregendes Umfeld, das hat ziemlich viel damit zu tun, was die Familie macht, wie das häusliche, die häuslichen Rahmenbedingungen sind. Ich glaube, ihr beiden glaubt auch nicht, dass es irgendwie die Kinder sich von ganz alleine sich gedacht haben, ich möchte mit 5 Jahren anfangen, Geige zu spielen. In bestimmten Milieus kommt das häufig vor, in anderen Milieus nie. Das ist nicht so, dass die Kinder, ne, dass das Gaben sind. Das ist ja auch diese Idee, dieser Begriff Gabe, Begabung, hat ja irgendwie was Theologisches. Im Übrigen, der Begriff Bildung kommt ursprünglich aus der Theologie.
Das habe ich gelesen, da war ich nachdenklich, ja.
Ja, und das ist auch sinnvoll, dass man das erkennt, weil wir natürlich in den Begriff Bildung in Deutschland alles reinpacken. So als wäre das säkularisiert, es ist nicht mehr Gott, es ist nur noch alles andere. Und da wäre ich skeptisch, weil Bildung ist das eine, aber es trifft auf Rahmenbedingungen und die Rahmenbedingungen haben viel mit dem zu tun, was zumindest nicht Bildung im engeren Sinne ausmacht.
Ich habe trotzdem noch Fragen. Wenn du über die Ungleichheit redest, dann denke ich, okay, wir haben diese PISA-Studie, 2000 war die erste, 20 Jahre her, 2001, die hat diese Ungleichheit benannt und hat gesagt, Kinder mit Zuwanderungsgeschichte sind schlechter dran. Und dann gucke ich mir was anderes an. Ich gucke mir diese komischen Gini-Koeffizienten an, der sagt, dass Deutschland ein relativ gerechtes Land sei. Also, dass die Ungleichheit gar nicht so gut ist, gar nicht so schlimm ist. Also, wir leben relativ entspannt. Und dann denke ich mir, okay, auf welchem Niveau klagen wir jetzt? Klagen wir auf sehr hohem Niveau oder sind wir doch fundamental irgendwie von dem entfernt, was sein kann?
Es kommt auf den Vergleich an. Wenn du es vergleichen willst mit den globalen Verhältnissen, insgesamt die ganze Welt, alle Menschen, also, dann meckern wir in Deutschland eigentlich immer auf sehr hohem Niveau. Dann, und zwar in jedem Bereich, ja, auch wenn wir jetzt über
Umwelt und
alles Mögliche,
Gleichstellung, Frauen,
auch Polizeigewalt und. Wenn wir das global vergleichen, meckern wir auf hohem Niveau. Dann meckern wir aber auch bei allem anderen auf hohem Niveau. Ne? Staus, im Prinzip.
Ja, aber der Gini, dieser Vergleich, wie gerecht sind Länder, da gucke ich auch nach Europa und ist Belarus ist dann gerechter als wir oder so. Dann denke ich mir, ja gut, man muss vielleicht auch andere Faktoren.
Ja, also eine Kennzahl hilft nie weiter. Das haben wir, glaube ich, jetzt durch die Virologen auch ein bisschen gelernt. Ne? Wenn man sich immer nur an einer Sache hängt, dann ist die auch in 3 Wochen überholt. Eine Kennzahl kann niemals auch nur ansatzweise ein reales, umfassendes Bild zeigen. Das ist ja eigentlich eine Reduktion einer Reduktion, eine Kennzahl. Und so ein Gini-Koeffizient sagt was darüber aus, wie ungleich etwas verteilt ist. Aber der Gini-Koeffizient wäre auf total geile Gleichheit, wenn alle arm sind.
Genau, da sind also, alle zufrieden.
So,
in Bangladesch auch immer so viele glückliche Menschen bei den Umfragen. Also es gibt so, wo sind die glücklichsten Menschen?
Ich muss nicht alles kommentieren.
Nein, um Gottes, nein. Ich bin ja auch Satiriker. Pass auf, ich gucke auf die Uhr.
Ich habe eine Frage von den Zuschauern.
Dann frag mal die Zuschauer.
Ich lese mal vor.
Ja.
Über Leistungsaufstieg meinte El Mafalani, mal wenn der eigene Habitus und der neue soziale Kontext dauerhaft nicht zueinander passen, kann dies bei den Personen zu Verunsicherung und Rückzug in das Herkunftsmilieu führen? Welche Maßnahmen kann ein Einzelner überhaupt treffen, wenn das Problem nicht strukturell angegangen wird? Wie präsent ist die harte interne Arbeit für unsere Regierung?
Dann müssen wir nochmal ganz kurz zurück den Habitus erklären und diesen Spalt erklären, wenn man irgendwo weggeht und irgendwo hingeht.
So, jetzt habe ich nicht so viel Zeit. Ich versuche es mal ganz plastisch zu machen. Der Habitus ist im Prinzip etwas, was man gelernt hat, aber was dann später ein Teil der Persönlichkeit wird. Und wenn man in Armut aufgewachsen ist, in total schwierigen Lebenslagen aufgewachsen ist, hat man eigentlich gelernt, irgendwie den Mangel zu managen und hat sozusagen einen Umgang mit ganz knappen Verhältnissen. Das ist so ein Teil der Persönlichkeit geworden. Da geht es also nicht so sehr darum, dass man sich um stilistische Fragen direkt kümmert. Oder
wie schon Brecht sagte, Fressen kommt vor der Moral.
So ungefähr. so ungefähr. Und wenn man jetzt aufsteigt, und das ist eben das Wesen so der Habitus-Theorie, der Habitus, dieser sozialisierte Teil der Persönlichkeit, der funktioniert dort am besten, wo man herkommt. Wenn man jetzt aufsteigt und sein Milieu verlässt, dann schwimmt man nicht mehr wie der Fisch im Wasser, sondern es gibt total viele Reibungen. Spannend ist jetzt, Reibungen führen zu Kreativität, zu Innovation, führen aber auch zu Schamgefühlen, zu Rückzugsgedanken. Das hängt jetzt sehr stark davon ab, was da passiert ist. Also nur die Tatsache, dass es Reibungen gibt, heißt noch nicht, dass es schlecht ist, aber es heißt, dass man permanent mit Dingen sich beschäftigen muss, mit denen andere, die in dem schon immer waren, in privilegierten Verhältnissen schon immer waren, sich damit nicht permanent beschäftigen müssen. Das heißt, wenn die Frage jetzt ist, muss man strukturell was ändern, könnte man jetzt sagen ja. Aber das ist Strukturelle Veränderungen sind, dauern ewig. Wenn jetzt die Person, die fragt, wissen will, was es für sie selbst bedeutet, dann heißt es tatsächlich zum Teil auch Arbeit an sich selbst. Mhm. Aber es heißt auch, dass Aufsteigen und Karriere nicht unbedingt bedeutet, also darüber, worüber ich rede, bedeutet nicht unbedingt glücklich werden. Und das sind Dinge, die man abwägen muss, wie sehr man sich anpassen will, wie sehr man aber auch einfach Regelbrüche in Kauf nimmt. Also man muss nicht sich immer anpassen. Ich habe es ja bei kaum etwas gemacht in meiner Karriere.
Dass der Mann überhaupt, dass aus dem was geworden ist.
Ja, also das kann man ja ruhig mal sagen. Alle haben gesagt, du musst ins Ausland gehen, wenn du in der Wissenschaft Karriere machen willst. Ich habe gesagt, meine Familie kommt aus dem Ausland, ich gehe nicht ins Ausland.
Vergessen die Leute auch immer, ja.
Genau, alle haben gesagt, du musst sozusagen sich an einer Schule orientieren, einer wissenschaftlichen Schule. Habe ich gesagt, nee, hat trotzdem geklappt.
Du verwirrst mich auch. Es gibt Sachen, da bist du bei der Adenauer Stiftung gewesen, dann hast du unter so einem FDP-Minister gearbeitet.
Alle haben mir davon abgeraten, dass ich, bevor ich eine Professur bekomme, zu sehr mit Parteien, politischen Parteien und Stiftungen und so weiter. Mir ging es immer nur darum, was interessiert. Das hat was zu tun mit Egoismus. Ja. Was interessiert mich? Was macht mich zufrieden und glücklich? Füllt das Portemonnaie vielleicht gleichzeitig auch noch. Ne? Und daran habe ich mich orientiert. Und wenn irgendwer gesagt hat, nee, so nicht, dann hieß das für mich erstmal noch nichts. Und das Gute ist aber auch, ich habe schon ganz gute Ratgeber gehabt, also zum Beispiel meine Doktorväter, die schon immer unterscheiden konnten, was ist mutig und was ist bescheuert. Und das gehört eben auch dazu, genau zu wissen, wann man einen Rat annimmt und wann nicht. Und das meiste, wo Leute sagen, das und das muss man, sonst geht das nicht und so weiter, das sind meistens Mythen.
Pass auf, wir haben kaum noch Zeit. Ganz kurz Perspektive, wir reden über die Wahl, deshalb, oder im Rahmen der Kommunalwahl, deshalb mal eine Perspektive. Du hast da, für mich der überraschendste Satz war, wir müssen die Lehrer stärken in ihrer Profession. Die Lehrer sollen nicht auch noch Sozialarbeiter und Berater und Kumpel und Freizeitbuddy sein, sondern sollen Lehrer sein. Multiprofessionalität ist da so ein Stichwort. Worum geht es da?
Lass es mich andersrum erklären.
Okay,
Ein bisschen konkreter. Mhm. Ich hole ganz kurz ein bisschen aus. Man kann es an konkreten Fällen sehen. Mein Zugang, der ist ja jetzt gerade schon so ein bisschen rübergekommen, war ja immer, dass wir einen falschen Blick auf die Sachen haben. Also haben wir gesagt, wir suchen Grundschulkinder, die durchschnittlich sind und unauffällig. Ja. Und dann gucken wir, welche von denen wachsen in Armut auf und gucken uns an, was der Sache ist. Dabei, ich sage jetzt mal ein Beispiel, dritte Klasse, Übergang zur vierten Klasse, ein kleines Kind, also ein Kind. Mutter ist gestorben, Vater ist suchtkrank, langzeitarbeitslos, ziemlich überfordert. Der kleine Bruder hat eine Behinderung.
Also ich dachte gerade, er redet über mich. Aber
Und die Erwachsenen, die wenigen Erwachsenen, die um das Kind herum sind, resignativ, ja, also aufgegeben. Mhm. Das Kind ist also, und das ist wirklich ein Begriff, den ich durch diese Beobachtung entwickelt habe, das Kind verhält sich wie ein Insolvenzverwalter des Alltags. Und das macht es total gut. Wer also sich mit dem Kind beschäftigt, wer da zu Hause war und so weiter, und sich alles anguckt, was das Kind macht, kann nur auf die Idee kommen, dass dieses Kind unter Umständen hochbegabt ist. Ja. Aber unter diesen Rahmenbedingungen drückt sich das so aus. Dann übrigens, wenn die Lehrkraft dann mitgenommen wird, manche waren bereit, machen aber bei solchen Studien ja ohnehin nur engagierte Schulen und engagierte Lehrkräfte mit, sieht das, und jetzt wird es spannend, dann gehen wir aus der Familie nach einer Stunde oder so raus und die Lehrkraft hat geweint. Mhm. Die Lehrkraft hat geweint und hatte sofort den gleichen Gedanken, wenn ich das gewusst hätte. So, und jetzt passiert Folgendes. Enthusiasmus. Jetzt weiß ich's. Ich habe noch ein Jahr Zeit. Vierte Klasse hat noch nicht begonnen. Jetzt kann ich was tun. Paar Wochen später Resignation, selbst bei der Lehrkraft. Denn was soll es tun? So, und jetzt kann ich dir die Antwort geben. Die Diagnose war durch die Lehrkraft nicht möglich. Und selbst dann, wenn ich der Lehrkraft die Diagnose sage oder ihr helfe dabei, kann sie nichts tun. Warum? Das, was dem Kind, was für das Kind ein Problem darstellt, hat nicht mit dem Unterricht zu tun. Ne? Das hat nicht mit dem Unterricht zu tun, sondern mit den allgemeinen Rahmenbedingungen.
Okay, also
und so weiter.
Richtig,
genau.
Okay, ja.
Und das, ich bleibe so abstrakt, das muss man in den Griff bekommen. Mhm. Also die Diagnose und die Förderung. Da brauchen die Lehrkräfte Support. Lehrkräfte sind richtig gut darin, das haben wir jetzt alle festgestellt, Kinder zu bespielen, wie ein Dirigent, 30 gleichzeitig. Die Eltern waren in der Corona-Zeit mit 3 schon völlig überfordert. Die machen das mit 30, mit Leichtigkeit und so weiter. Also Klassenunterricht, das kann niemand besser als Lehrkräfte, aber individuelle Förderung, das ist übrigens das große Potenzial von Digitalisierung, dass sozusagen Algorithmen erkennen, was zum Beispiel ein Kind in Mathe nicht kann, das kriegen Lehrkräfte nicht so gut hin. Ja. Also Digitalisierung und multiprofessionelle Teams, das ist im Hinblick auf die individuelle Diagnose und individuelle Förderung ist das im Prinzip zentral, im Übrigen auch, weil man mit dem, was hier die Herausforderung ist, bei diesem Fall, bei diesem Kind, nicht drumherum kommt, den Vater mit ins Boot zu holen. Und um Gottes Willen, hört auf zu glauben, dass Lehrkräfte jetzt auch noch Elternarbeit machen. Weil Elternarbeit ist sehr anspruchsvoll. Dieser Mann hat vieles Schlimmes in seinem Leben erlebt. Der hat nicht aus Spaß resigniert. Ja. Und wenn jetzt eine Lehrkraft hinkommt, in dem Stress auch noch 30 andere Kinder betreuen zu müssen und deren Eltern und dann auch nur einmal was Falsches sagt, wird alles noch schlimmer. Ja, also Elternarbeit ist tendenziell von der Sensibilität anspruchsvoller als die Arbeit mit Kindern. Und deshalb brauchen wir multiprofessionelle Teams. Und multiprofessionell kann heißen, alle Professionen können.
Ich denke an deinen Zug, nicht an meinen. Deshalb würge ich dich jetzt ab. Ja. Man kann das nochmal nachlesen. Man kann auch andere Videos sehen, wo er mehr Zeit hat. Das Thema sich berühren lassen ist noch eins. Das Thema Selbstbestimmung ist noch eins. Worüber ich gerne noch geredet hätte, wäre die Frage, warum sollen die Leute, sagst du mal, die sitzen am Tisch und jetzt sitzen mehr Menschen am Tisch und wollen teilhaben und über das Essen bestimmen und so weiter und so fort. Und ich fragte mich, warum sollen diese Menschen, die schon immer meinten, dass sie am Tisch geboren sind, warum sollten die Interesse daran haben, abzugeben, wo sie merken, dass das Essen immer weniger wert ist, keine Exklusivität mehr hat, wenn auf einmal jeder mitessen darf. Das ist ein Problem, da müssen wir auch mal reden, wie man mit den Leuten da klarkommt. Da kommen wir heute nicht mehr zu. Edge-Badge.
Aber teilen, also Teilhabe, heißt, damit bestimmte Menschen teilhaben können, heißt das, dass andere teilen müssen.
Ja, aber
das ist so.
Klar, das ist so, aber wie.
Und teilen macht keinen Spaß. Das steht fest.
Ja, teilen verbinden.
Also teilen macht zumindest nicht grundsätzlich immer per se Spaß.
Pass auf, noch
deswegen,
zwei.
Deswegen geht es in beiden Büchern um Konflikte.
Genau. Zwei Sachen nur. Das eine ist, ich muss mich jetzt mal fast öffentlich entschuldigen. Ich habe die böse angemacht für deine Talkrunde mit Jörg Stüdemann im Dietrich-Corning-Haus. Da saß er mit seinem Kumpel Stüde und die redeten einen über Kultur. Und ich saß da als Kulturschaffender vor und denke, ich bin am Arsch. Worüber reden die? Wer redet über unsere Probleme? Keiner. Habe ich ihm geschrieben, war alles okay. Ich sehe das sehr gerne. Er hat eine eigene. Ist sie regelmäßig eigentlich, diese virtuelle Talk, oder ist immer dann, wenn ein Gast da war?
Sind wir dann, wenn ein Gast kommt. Okay.
Können wir verlinken und hoffentlich demnächst wieder irgendwann live. Und das letzte war, ich glaube, der Schlusssatz des Buches ist, Bildung ist gut, aber keine Lösung. Dann sage ich, keine Bildung ist aber auch keine Lösung.
Ganz genau. Also Bildung ist sozusagen die Basis und eine Basis ist ziemlich wichtig.
Jetzt,
Bildung ist nicht die Lösung, sondern die Basis.
Jetzt du als Schülerin, würdest du bei ihm in den Unterricht gehen wollen?
Ja.
Aber das, also ganz
ich
ehrlich.
Ich würde mich gerne tatsächlich noch weiter unterhalten, aber die Zeit bringt so.
Ich komme irgendwann mal wieder. Aber nicht glauben, dass ich ein besonders guter Lehrer gewesen bin. Ich war ein echt.
Das wollte ich tatsächlich auch noch fragen. Aber
ich war vielleicht minimal überdurchschnittlich, aber auf keinen Fall mehr.
Okay, ja, vielen Dank. Also ich kann das nochmal, das kommt ja demnächst so raus, also blöd, dann verkauft sie das nicht mehr. Sehr empfehlenswert. Da sollte man ein bisschen wissen, wo deine Ideen herkommen. Nein, egal, man kann es einfach mal lesen, durchblättern, Zeit nehmen und seine Videos gucken. Und ansonsten, ja, vielen Dank und gutes Gelingen bei all dem, was kommt.
Vielen Dank.
Oder?
Bis bald mal wieder.
Danke, ja. Ich hoffe ja auch mal. Ne, wir sind raus, ne? Thank you.